Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hossa, da ging es gestern hoch her bei Porto gegen Atletico. Oder? Zwei Platzverweise, je einen für Porto und Atletico. Da war eine Rudelbildung, da gab es Pöbeleien. Also da war mal wieder so richtig Pfeffer drin. Am Ende kam Atletico durch späte Tore mit 3-0 weiter. Und auch Felix Brüch, der hatte bei seinem internationalen Abschiedsspiel zwischen Real und Inter rot zeigen müssen. Wird ihm sicher nicht gefallen haben, aber der kriegte nochmal was zu tun. Insgesamt 5 Platzverweise gestern.
Ja. Irgendwie hätte das alles doch eher zum Eishockey gepasst mit Rudelbildung und mit, richtig gehauen haben sie sich nicht. Aber naja, es war nicht nur ein kartenreicher, sondern auch ein torreicher Champions League-Abend gestern. 29 Tore fielen in 8 Spielen. So. Lionel Messi machte seine Champions League-Treffer 124 und 125, muss man sich mal vorstellen. Kylian Mbappé traf auch 2-mal, ist jetzt der jüngste Spieler der Geschichte, der in der Champions League die 30-Tore-Marke geknackt hat.
Ja, und Sebastian Haller ist erst der 2. Spieler nach CR7, der an allen 6 Spieltagen der Gruppenphase mindestens ein Tor macht.
Naja, und wir gucken gleich genauer auf die Ergebnisse und die beiden deutschen Spiele, von denen ja einer letztlich zumindest ergebnistechnisch ein Muster ohne Wert ist.
Ja, außerdem fragen wir uns, ob die deutsche Regierung dem US-Vorbild folgen sollte und die Olympischen Spiele in Peking diplomatisch boykottieren wird.
Ja, und wir loben die deutschen Handballerinnen und teilen ihren Frust, unsichtbar zu sein.
Ganz genau. Und wir schauen auf Ralf Rangnick und sein Champions-League-Debüt heute mit Manchester United voraus.
Und wir sagen guten Morgen, wie immer, zu Stand jetzt eurem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Andreas Wurm hier.
Und ich bin Malte Asmus und wir haben natürlich auch noch Top und Flop und ein Ereignis von sporthistorischer Bedeutung heute für euch.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
US-Präsident Joe Biden zeigt klare Kante. Er bzw. seine Administration wird die Olympischen Spiele 2022 in Peking diplomatisch boykottieren. Und was macht die deutsche Bundesregierung?
Ja, die bleibt erstmal vage. In Person von Olaf Scholz. Es gibt vom designierten Kanzler kein klares Ja, aber auch kein klares Nein. Hätte man irgendwie auch mit rechnen können. Definitely maybe. Das ist ja irgendwo so sein Prinzip.
Aber er ließ zumindest durchblicken, dass auch innerhalb der neuen Ampelregierung und in der Europäischen Union über dieses Thema geredet werden wird. Also da kann man noch eine klarere Positionierung dann irgendwie bekommen. Wir sind gespannt.
Na hoffentlich, das muss auch, denn die Menschenrechtsverletzungen in China, die sind ja nur einfach zu eklatant, als dass man sich in Sachen Olympia jetzt wirklich nur auf den Sport konzentrieren dürfte, ist ja eigentlich auch unstrittig. Die meisten Länder im Westen sind sich dessen auch bewusst. Problem ist ja nur, sie ziehen einfach nicht die nötigen Konsequenzen.
Ja, es ist insgesamt natürlich eine schwierige Situation, denn schließlich sind alle westlichen Staaten irgendwo ja dann schon auch der Wirtschaftskraft Chinas abhängig. Deshalb ist es schon gut und wichtig, dass sich US-Präsident Joe Biden jetzt mal als Zugpferd aus der Deckung gewagt hat. Aber viel mehr können die anderen Staaten eigentlich auch nicht machen, eben wegen der starken Abhängigkeit von China. Aber so ein diplomatischer Boykott, wie jetzt von den USA angekündigt ist, von daher, sagen wir mal, eine nachvollziehbare Konsequenz und es ist wohl der beste Kompromiss, wobei natürlich auch klar ist, es ist ein Zeichen, aber keines, dass China jetzt in der Menschenrechtsfrage praktisch also eine 180-Grad-Wende irgendwie einkehren lässt. Viel ändert sich wahrscheinlich dann insgesamt eben doch nicht.
Und wenn man jetzt die Spiele sportlich boykottieren würde?
Ja, das wäre natürlich ein kraftvolles Zeichen, ne? Würde letztlich aber auch Risiken bergen. China ist nun mal mächtig, nicht nur wirtschaftlich. Und zudem würde ein sportlicher Boykott den eigenen Athleten und Athletinnen natürlich schaden. Deren ganze Mühe, Entbehrungen, das wäre dann alles für die Katz, alles vergebens. Der diplomatische Boykott ist daher, schon okay letztlich. Ja, wenn es am Ende sicher wenig bringen wird, aber es ist besser, als eben gar nichts zu machen. Und nichts ist schlimmer, als nichts zu tun. Von daher nicken wir das mal ab.
Stand jetzt
aktuell.
Und gehen wir nicken drüber zur Champions League. PSG schlägt Brügge mit 4-1, Leipzig 2-1 gegen Manchester City, Porto unterliegt 0-3 gegen Atletico Madrid, da kam übrigens noch ein Platzverweis hinterher, Milan gegen Liverpool 1-2, Schachter Donetsk gegen Sheriff 1-1, Inter verliert 0-2 bei Real Madrid, Borussia Dortmund gewinnt 5-0 gegen Beşiktaş und Ajax gegen Sporting, da gab es ein 4-2. Soweit die Ergebnisse, gucken wir mal die deutschen Teams gestern genauer an, das war ein ziemliches Ding, ne? RB Leipzig schafft es tatsächlich noch in die Europa League, dank eines 2-1 gegen Man City. Hätte ich gestern ja noch ins Reich der Fabel verwiesen, solche Spekulationen. Aber gut, für City ging es ja auch um nichts mehr.
Ja, Pep Guardiola hat den Kick in Leipzig ja auch schon im Vorfeld zum Testspiel erklärt. Ist auch nicht die feine englische Art. Er hat auch sehr, sehr viel rotiert. Aber die Truppe, die in Leipzig auf dem Platz stand, es war nur wirklich keine B11. De Bruyne war dabei, Fernandinho, Mahrez und noch viele, viele andere Stars mehr. Das sind ja nur ein paar, die jetzt genannt wurden. Wie hat Leipzig das geschafft, dann die doch zu schlagen?
Also man merkte City schon an, dass sie die letzte Intensität nicht reingelegt haben ins Spiel. Die haben gute Chancen vergeben und sich in der Schlussphase dann durch einen Platzverweis für Walker auch noch selbst geschwächt. Aber Leipzig hat das insgesamt trotzdem gut gemacht, hat nach diesen turbulenten letzten Tagen wirklich die erhoffte und erwartete Reaktion gezeigt. Die Körpersprache stimmte, der Teamgedanke war auch da. Gut, der war jetzt auch in der Champions League zuletzt immer da, aber RB hat gemeinschaftlich aufmerksam verteidigt über 90 Minuten und hat es geschafft, immer wieder mit schnellen Pässen das Mittelfeld zu überbrücken und so eben zu eigenen Möglichkeiten zu kommen. Und Szoboszlai, der bewies dann auch noch ein gutes Auge, nutzte Citys Achillesferse, nämlich den Platz zwischen Stones und Walker, wirklich gut aus. Der war sehr groß über weite Strecken und das haben sie geschafft, da durchzukommen. Und Silva hat dann noch einen Konter wirklich mustergültig abgeschlossen. Damit wurde der Schaden der Saison für Leipzig am Ende immerhin noch begrenzt und Achim Bayer Lords, der war seine weiße Weste. Auch im zweiten Champions-League-Spiel mit ihm an der Seitenlinie gab es einen Sieg.
Ja, Leipzig darf also im neuen Jahr in der Europa League weitermachen. Der BVB muss. Aber auch die feierten gestern mal wieder einen Sieg, gewannen 5-0 gegen Beşiktaş. Böse Zungen behaupten, unwichtige Spiele, die kann der BVB gewinnen. Aber klar, in Dortmund wollte man natürlich auch eine miserable Champions-League-Saison wieder wettmachen. Man wollte sich zumindest ein kleines bisschen rehabilitieren. Ist Ihnen das denn gelungen, Malte?
Ja, es ging zwar nur gegen die Schießbude der Gruppe C, die auch noch insgesamt komplett harmlos war, wenig Gegenwehr leisteten und nach einem Platzverweis kurz vor der Pause auch noch dann die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl waren. Aber ja, das war schon ein guter Auftritt der Dortmunder. Die haben das Spiel absolut dominiert und am Ende den Platz, den sie bekamen, dann auch effektiv genutzt und auch in der Höhe verdient am Ende gewonnen. 5-0, das passt schon. Und nach der ganzen internationalen Prügel, die sie ja zuletzt bezogen hatten und auch dieser Niederlage gegen Bayern, war das mal wieder ein Dortmunder Erfolgserlebnis, aus dem sie sicherlich trotzdem, auch wenn es ein schwacher Gegner war, Selbstvertrauen ziehen können. Und auch wenn dieser Gegner, ich kann es immer nur wieder sagen, wirklich kein europäisches Spitzenformat hatte, man muss trotzdem erstmal 5-0 gewinnen und malen, zweimal Reus und ebenfalls zweimal der eingewechselte Haaland, die haben dann die Tore geschossen, die dafür nötig waren, man könnte so sagen, in einem Testspiel für das Ziel Trostpreis, denn das hat Dortmund ja als Ziel ausgegeben, möglichst den Sieg in der Europa League 2021-22 dann zu feiern.
Top und Flop.
Top des Tages, da kommen wir mal zu einer anderen Sportart, nicht zum Fußball, nämlich zum Golf. Matthias Schmidt, der deutsche Shootingstar auf der European Tour, der Golfer, ist unser Top des Tages. Der ist nämlich zum Rookie of the Year gewählt worden, zum besten Nachwuchsprofi. Und das, obwohl er erst seit letztem Sommer wirklich Profi ist, sich aber dann in wahnwitziger Geschwindigkeit in nur 3 Monaten und 7 Starts nach seinem Wechsel ins Profilager seine Tourkarte fürs nächste Jahr gesichert hat. Der letzte deutsche Rookie des Jahres übrigens, ein gewisser Martin Keimer. 14 Jahre ist das schon her, aber danach kam ja von dem auch einiges. Also erwarten wir von Matthias Schmidt nicht zu viel, aber vielleicht geht da ja auch was.
Schauen wir auf den Flop des Tages. Das ist die Lage bei Tottenham Hotspur. 6 Spieler und 2 Staff-Mitglieder sollen positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Kommt natürlich zu Unzeit, denn morgen treten die Spurs in der Conference League bei Stade Rennes an. Laut Reglement der UEFA brauchen sie dafür mindestens 13 einsatzfähige Spieler, inklusive eines Torhüters aus dem Kreis der 25 gemeldeten Profis. Viel darf jetzt also nicht mehr passieren. Das kommt natürlich zur absoluten Unzeit. Am Donnerstag treten die Spurs in der Conference League gegen Stade Reims an. Laut Reglement der UEFA brauchen sie dafür mindestens 13 einsatzfähige Spieler, inklusive eines Torhüters aus dem Kreis der 25 gemeldeten Profis. Viel darf da jetzt nicht mehr passieren.
Stand jetzt aktuell.
Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend, wie die deutschen Handballerinnen Weltmeisterschaftsvorrunde in Spanien bestritten haben. 3 Spiele, 3 Siege, damit haben sie die Hauptrunde souverän erreicht und sie nehmen auch noch die maximale mögliche Punktzahl 4:0 Punkte mit.
Kein Wunder, dass Kapitänin Emily Bölk mehr als zufrieden mit dem bisherigen Turnierverlauf ist, das hat sie am SIT-Mikrofon gesagt.
Das ist natürlich die perfekte Ausgangslage, die wir uns auch sehr gerne erarbeiten wollten. Das haben wir jetzt erstmal geschafft und jetzt werden wir aber weiterhin genauso fokussiert uns Schritt für Schritt auf jeden Gegner vorbereiten.
Der nächste Gegner ist, naja, aber ein Handballzwerg, ja, das sag ich, DHB-Sportdirektor Axel Kromer. Da drückt es etwas anders aus.
Jetzt haben wir die Hauptrunde erreicht. Das ist für uns das nächste Spiel ist gegen Kongo. Da müssen wir sicherlich wieder vom Fokus her da sein. Eine andere Spielweise. Das haben wir in den letzten Spielen, haben wir bloß Europäer gehabt. Das ist zum ersten Mal was anderes. Müssen wir auch lösen. Aber ich bin sicher, dass die Mädels gute Antworten finden werden.
Davon gehen wir mal aus. Ist nur schade, dass von diesen Siegen der Mannschaft, ne, von ihren Auftritten in Deutschland so wenig zu sehen ist. Gut, die Spiele werden alle über Sportdeutschland TV gestreamt. Wer es weiß und einen Internetzugang hat, das haben ja alle, wird es finden, aber im Fernsehen gibt's eben nichts.
Ja, und das ist der Wermutstropfen dabei und auch etwas, dass das Frauenteam bei aller Freude über die sportlichen Leistungen doch ziemlich ärgert.
Nicht nur die Mannschaft selbst, auch DHB-Präsident Andreas Michelmann, der ist ziemlich sauer, ziemlich frustriert, hat bei den Kollegen vom SED über die Monokultur in der deutschen Sportberichterstattung geschimpft. Ja, und er ist vor allem auf die Öffentlich-Rechtlichen losgegangen.
Gerade ARD und ZDF reden immer wieder von Diversity und praktizieren Gender Mainstreaming. Ich weiß gar nicht, wann es in Deutschland überhaupt das letzte Frauenhandballspiel bei ARD und ZDF gegeben hat. Kein Mensch kann sich erinnern.
Ja, das sagt Michelmann, aber ich glaube, er hat recht. Ich kann mich auch an Spiele bei Sport 1 erinnern. Und wir haben als mein Sportradio damals vor ein paar Jahren, ich glaube 2016 war das, mal ein Länderspiel übertragen aus Hamburg, Deutschland gegen Spanien. Aber bei den Öffis, da lief sehr lange nichts und das ist eigentlich ja ungerecht. Die deutschen Herren, die reißen ja wirklich keine Bäume aus aktuell, sind aber trotzdem regelmäßig zu sehen.
Ja, also es wäre schon mal schön, wenn man gerade auch bei so einem Anlass, ich meine, man muss ja nicht vielleicht die Freundschaftsspiele zeigen, also alles gut, aber jetzt die Frauenweltmeisterschaft, jetzt sieht man, was Frauen auch im Handball zu leisten imstande sind, wie gut die das machen und das hat was mit Respekt zu tun. Aber es ist eben halt immer so eine Sache, ich weiß nicht, ob dann die Sponsoren fehlen. Das Interesse ist wahrscheinlich jetzt noch nicht da, aber es wird ja auch nicht geweckt, wenn es nicht gezeigt wird.
Eben, aber vielleicht kommen die Damen ja noch ordentlich weit und dann wird's wie im Tennis sein. Oh, da sind die Deutschen im Finale. Jetzt müssen wir doch die Rechte kaufen. Und dann ist das wie in Wimbledon, wo dann eben nur das Finale dann plötzlich nochmal den Sender wechselt und dann eben übertragen wird, dass da nochmal ganz kurz vor knapp dann alle in Wallung kommen und sich zusammenlegen. Wer was, aber dazu müsste ja erstmal was kommen. Und ich fürchte, wenn sie nicht bis ins Finale kommen, wenn dann im Halbfinale Schluss ist, dann wird sich auch keiner wirklich rühren, dann wird es da auch nichts geben. Ist schade, aber das sollte grundsätzlich mal überlegt und überdacht werden. Also da gibt's sicherlich noch Möglichkeiten, das alles ein bisschen anders zu machen.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir machen was anders. Wir sprechen über den ganzen Sport, jetzt über Boxen, über eine Ikone des Boxsports, die heute ihren 90. Geburtstag feiert, Bob Arum, der legendäre Promoter.
Ja, das ist der Mann, der 1966 Muhammad Ali groß rausbrachte und die weltberühmte Top-Rank-Promotion-Firma gründete. Die hat neben Ali auch noch Legenden wie George Foreman, Floyd Mayweather Jr. und Oscar de la Hoya unter Vertrag.
Er vermarktete 1985 übrigens auch diesen Schwergewichtsfight damals zwischen George Foreman und der Axel Schulz und ist auch mit 90 immer noch dick im Geschäft. Diese Promoter, die sind auch alle so biblisch alt und alle noch fit offensichtlich. Er hat zum Beispiel einen Deal ja auch mit Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury aktuell.
Ja, und Fury würde er auch in Stein meißeln, wenn er sich einen ganz privaten Mount Rushmore des Boxens anlegen dürfte, wenn er seine 4 besten Boxer aller Zeiten in eine Bergwand hauen lassen dürfte. Kann ich mir bei dem sogar vorstellen, dass er das macht.
Jo, leisten könnte er sich das bestimmt.
Bestimmt.
Er hat, glaube ich, sich die richtig goldene Nase verdient. Muhammad Ali, Marvelous, Marvin Hagler, Manny Pacquiao und Tyson Fury. Das wären die 4, die allesamt da verewigt würden. Und er selbst würde wahrscheinlich in einem Mount Rushmore der Promoter auch verewigt werden. So groß war und ist einfach sein Einfluss in der Szene.
Naja, erfolgreich ist er, aber branchenüblich auch kein Sympath. Kritische Fragen zu Journalisten, da konterte er auch gern mal mit sehr verbalen Tiefschlägen.
Shut the fuck up, you little prick. Halt die Fresse, du kleiner Penner. Ich meine nicht dich, das ist ein Zitat. Das hat der gute Herr Arum gesagt. So hat er erst kürzlich einen Fragesteller nämlich angeschnauzt vor laufender Kamera und den Kollegen dann mehr oder weniger sanft vor die Tür setzen lassen.
Ja, das sind harte Bandagen und sehr, sehr raue Sitten. Aber wäre er anders, wäre er in diesem Geschäft wahrscheinlich nicht zu so einer Legende geworden.
Stand jetzt aktuell.
Verbal und von den Umgangsformen her ganz anders drauf ist der, um den es gleich jetzt bei uns geht. Nach dem siegreichen Debüt in der Premier League gegen Crystal Palace steht nämlich für Ralf Rangnick, um den geht's heute in der Champions League gegen Young Boys Bern, das nächste Debüt bei United an.
Ja, kann er eigentlich ganz locker angehen. Das Achtelfinale hat United ja bereits erreicht.
Ja, aber Rangnick will sich trotzdem natürlich gegen Bern keine Blöße geben. Er wird zwar wohl etwas rotieren, ein paar Stars schon, wohl auch CR7, so ist zu hören, aber durchschnaufen gilt trotzdem nicht für seine Mannschaft, auch wenn in seinen erst 30 Tagen als Trainer insgesamt 8 Spiele anstehen und von daher so ein bisschen Pause mal nötig wäre. Aber Rangnick hat klar gesagt, er will und soll die Mannschaft ja weiterentwickeln, ihnen einen Stil zurückgeben und so erfolgreich wie möglich sein. Und er will auf diesem Sieg gegen Palace aufbauen. Und das kannst du natürlich nur, wenn du noch einen Sieg nachlegst, dir das Momentum holst. Und ein bisschen Momentum ist ja da. Das will er mitnehmen und dann den zweiten Sieg in Folge feiern. Und er hat im Vorfeld auch gesagt, diese Gedanken, die impfe er seinen Spielern derzeit bei jeder Gelegenheit ein. Und United hat ja auch noch eine Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. Das hatten sie ja am ersten Spieltag der Champions League in Bern verloren.
Ja, impfen kann aktuell absolut nicht schaden. Aber was impft Rangnick denn seinen Spielern so ein? Was verlangt er von ihnen?
Er will Kontrolle. Spiele will er gewinnen und wer Spiele gewinnen will, der muss Kontrolle haben, hat er gesagt. Das hat er auf der Pressekonferenz mehrfach betont und er hat gesagt, Kontrolle muss sein, egal wer den Ball hat. Selbst wenn der Gegner in Ballbesitz ist, der darf nie die Oberhand gewinnen. Und es ist ja typisch für Rangnick. Man nennt ihn in England ja nicht umsonst Godfather of Gegenpressing. Und das ist ja auch sein Credo. Nach Ballverlusten sofort ins Gegenpressing gehen und dem Gegner dann den Ball möglichst schnell wieder abjagen. Das hat gegen Palace schon gut funktioniert. United hat da 12-mal den Ball im letzten Drittel erobert. So oft wie, die Statistiker in England wissen alles, seit 2013, seit Sir Alex Ferguson nicht mehr. Aber um das jetzt wieder regelmäßiger zu schaffen, braucht Rangnick natürlich fitte und frische Spieler und er braucht Zeit, um seine Mannschaft zu der gewünschten Pressing-Maschine zu Pressing-Monstern zu machen. Das waren seine Worte.
Deshalb plant er ja auch zu rotieren. Den einen oder anderen Star will er dann auch schon, eventuell ja auch Cristiano Ronaldo. Du hattest es schon gesagt, wir haben uns neulich ja schon darüber unterhalten, wie der unter Rangnick wohl mitzieht, wie er performen wird. Jetzt ist der Trainer ja erst eine Woche da, aber wie gehen die beiden miteinander um? Zieht er sie mit?
Was man so hört, stand jetzt ja gegen Crystal Palace, hat er auch ordentliche Arbeit gegen den Ball verrichtet. Er hat da das Pressing mitkoordiniert und dafür gab es von Rangnick gleich auf der Pressekonferenz dann auch öffentliches Lob. Chapeau, hat er gesagt. Und Ronaldo hat seinen Arm nach dem Spiel um den Trainer gelegt. Also im Moment scheint es zwischen den beiden zu passen, aber die sind ja auch erst eine Woche zusammen. Rangnick hat auch gesagt, niemand hat seinen Platz sicher. Offenbar auch CR7 nicht. Und jeder aus der Mannschaft hat die Möglichkeit, sich mit guten Leistungen für einen Platz in der Startelf zu bewerben. Also Rangnick hält den Konkurrenzkampf hoch. Deshalb durchschnaufen darf keiner, auch Ronaldo nicht, selbst wenn er mal pausiert.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und durchschnaufen gibt's bei uns auch nicht. Heute steht wieder Champions League an. Auch die Deutschen sind natürlich dran. Bayern und Wolfsburg mit extrem unterschiedlichen Voraussetzungen. Bayern ist sicherer Gruppensieger, kann sich gegen den FC Barcelona schonen. Das wäre vor Jahren ein absoluter Knaller um den Gruppensieg gewesen. Jetzt ist das so, ja komm, mal, nehmen wir mit. Und die Wolfsburger, die brauchen gegen Spitzenreiter USC Lille einen Sieg, um noch ins Achtelfinale einziehen zu können. Alles andere als ein Sieg würde einfach das Aus nach sich ziehen.
Um 21 Uhr werden diese beiden Partien angepfiffen, sind die deutschen Handballfrauen wahrscheinlich schon fertig und haben hoffentlich den vierten Sieg eingefahren bei der Weltmeisterschaft. Zum Hauptrundenstart geht es gegen die Außenseiterinnen, wir haben es angesprochen, der Republik Kongo, 18:30 ist Anwurf.
Und über all das halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland natürlich aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir zwei lustigen Drei dann wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Der Andreas Wurm und der Malte Asmus sind ein gutes Trio. Absolut. Genau. Oder Quartett. Wie war das? Ja.
Wir können
und
alles.
Auf sportpodcast.de gibt es mehr als 4 Podcasts. Da gibt es, ach, keine Ahnung, 250 oder so. Klickt euch mal durch. Ihr findet irgendwas, was euch Nebenstand jetzt auch noch interessiert. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.